So, heute voraussichtlich das letzte Video im Strafrecht AT. Wir schauen uns die Actio Libera in Causa bzw. die ALEG an und fangen wir einfach mal an mit der Ausgangssituation. Und da möchte ich eigentlich gar nicht so lange drauf eingehen, weil ihr werdet das ja sicherlich schon mal gehört haben. Das Problem ist das folgende: Was ist, wenn der Täter das Opfer umbringen möchte? Der Täter betrinkt sich dann vollkommen und ist bei 4,0 Promille. Jetzt erschießt er das Opfer und genau. Und das Problem ist jetzt, wir haben den Paragraph 20 StGB, der sagt, der Täter muss bei Begehung der Tat, muss er schuldfähig sein. So, mit 4,0 Promille ist er aber schuldunfähig und deswegen wird er nicht wegen Totschlags bestraft. Dann kommt nur der Paragraph 323a StGB in Betracht und der hat nicht mal eine Mindeststrafe, sondern der hat eine Höchststrafe von bis zu 5 Jahren, während der Totschlag ja eine Mindeststrafe von 5 Jahren hat. Also das ist ein riesengroßer Unterschied und deswegen wird diese Situation als unbillig empfunden und deswegen müssen wir da irgendwas machen in der Rechtswissenschaft. Okay, fangen wir an mit dem Grundbeispiel. Habe ich gerade schon erläutert, der T betrinkt sich, weil er sonst nicht den Mut hat, den O zu erschießen. Der T betrinkt sich auf 4 Promille, er sieht den O und er schießt diesen. Hat sich T wegen Totschlags strafbar gemacht? Und das hatte ich vorhin schon erläutert. Hier ganz wichtig, der T könnte sich durch das Erschießen von O nach 212 strafbar gemacht haben. Tatbestand liegt vor, Rechtswidrigkeit liegt vor, aber in der Schuld kommen wir zu dem Ergebnis, nein, 3,3 Promille ab diesem Grenzwert, oder das ist so der indizielle Wert in der Praxis dafür, dass bei Tötungsdelikten eine Schuldunfähigkeit vorliegt. Somit, ja, mit 4,0 hat er das hier definitiv überschritten und damit war der T hier schuldunfähig und ja. Das ist erstmal das Ergebnis. Er hat sich somit nicht durch das Erschießen von O nach 212 strafbar gemacht. Allerdings, bevor ihr zu diesem Ergebnis kommt, solltet ihr hier die ALEG ansprechen. Also noch nicht zum Ergebnis kommen, sondern das Ergebnis behaltet ihr im Kopf und schreibt das erste in 5 Sätzen dahin. Nämlich solltet ihr dann als zweiten Punkt in der Schuld hier noch die Frage eröffnen, ob sich der T nicht wegen Totschlags in Verbindung mit den Grundsätzen der ALEG strafbar gemacht hat. Wie beim Erlaubnistatbestandsirrtum müsst ihr dann prüfen, liegt eine ALEG vor? Und dann zweiter Punkt ist, ja, was ist denn die Rechtsfolge der ALEG? Beim Erlaubnistatbestandsirrtum war es ja so, Vorliegen eines Erlaubnistatbestandsirrtums und dann Rechtsfolgen des Erlaubnistatbestandsirrtums. Genau das gleiche müsst ihr hier machen, oder zumindest der Aufbau ist identisch, nur natürlich der Inhalt ist ein bisschen anders. So, wie prüft man jetzt, ob eine ALEG vorliegt? Das prüft man in 4 Prüfungspunkten oder 3, wie ihr möchtet. Erster Prüfungspunkt ist, man muss ja die Schuldunfähigkeit haben, Begehung eines Vorsatzdeliktes im Zustand der Schuldunfähigkeit. Ja, der T war hier schuldunfähig, er hatte ja 4 Promille, okay. Dann zweiter Punkt ist, der Täter hatte Vorsatz bezüglich des Betrinkens plus der T hatte Vorsatz bezüglich der geplanten Tat und dann Identität zwischen geplanter und ausgeführter Tat. Das sind die Prüfungspunkte, die ihr hier ansprechen müsst. Also Vorsatz bezüglich des Betrinkens, Vorsatz bezüglich der geplanten Tat und dann Identität zwischen geplanter und ausgeführter Tat. Dann liegt eine ALEG vor. Und das ist hier der Fall, weil der T, der wollte den O erschießen und weil er nicht den Mut hatte, den O so zu erschießen, hat er sich betrunken. So, deswegen hat er ja Vorsatz bezüglich des Betrinkens, er hatte auch diese Tat schon geplant und das hat er auch am Ende ausgeführt, somit können wir hier alles bejahen. Dann liegt eine ALEG somit vor und dann kommen wir zu der Frage, ja, was ist denn überhaupt die Rechtsfolge der ALEG? So, und fraglich ist, wie diese ALEG zu behandeln ist und jetzt gibt es, ja, ich sag jetzt mal, Ich würde in der Klausur zwei Ansichten darstellen. Es gibt natürlich noch mehrere Ansichten und auch Unteransichten. Und ja, dieses Problem ist super umstritten. Es gibt zum Beispiel auch noch so eine Unvereinbarkeitstheorie, die sagt, ja, die Alik, das ist einfach mit geltendem Recht unvereinbar. Deswegen, ja, war es das, gibt's nicht, kann man nicht anwenden und vorbei. Ja, diese Ansicht ist natürlich in der Klausur nicht anzuwenden, sondern in der Klausur, ich würde diese zwei Ansichten hier vorstellen, nämlich einmal das Ausnahmemodell und einmal das Tatbestandsmodell. Und das Tatbestandsmodell, das ist die Ansicht, die ihr in der Klausur vertreten werdet. So macht ihr das in der Klausur. Okay. Ja, genau, hier noch das Ergebnis. Der T hat sich wegen Erschießens nicht strafbar gemacht, weil ihr folgt jetzt dem Tatbestandsmodell und sagt, der T könnte sich dann aber durch das Betrinken nach 212 strafbar gemacht haben. Ich erkläre eben kurz, warum wir hier noch das Vorliegen einer Alik geprüft haben und nicht bei der zweiten Tathandlung, weil theoretisch hättet ihr ja auch dem Ausnahmemodell folgen können und dann würdet ihr hier zum Ergebnis kommen, ja, die Alik ist eine Ausnahme, ein Tatbestandsmodell ist zu verwerfen, deswegen hat sich dann der T nach 212 strafbar gemacht, wegen Erschießens, wenn ihr dem Ausnahmemodell folgen würdet, was ihr aber nicht solltet. Okay, also, nochmal, genau, ihr wart bei dem Erschießen und wir sind dann hier bei der Ansicht und haben gesagt, das Tatbestandsmodell ist vorzuziehen. Zu den Argumenten komme ich gleich, ich möchte nur diesen Grundaufbau eben kurz darstellen. Und dann habt ihr diesem Tatbestandsmodell gefolgt und dann sagt ihr sozusagen bei der nächsten Prüfung, knüpft ihr dann an das Betrinken an und sagt, der T könnte sich durch das Betrinken nach 212 wegen Totschlags strafbar gemacht haben. Und dann prüft ihr das einfach durch. Erfolg liegt vor, der O ist tot. Tathandlung, das ist jetzt hier das Sich-Betrinken. Das Sich-Betrinken war auch kausal für den Erfolg, weil er hatte diesen Mut nicht und deswegen kann man sich das Sich-Betrinken nicht wegdenken, ohne dass der, man kann sich das Betrinken nicht hinwegdenken, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Genau, dann objektive Zurechnung liegt auch vor. Und dann kommt ihr zur Rechtswidrigkeit und zur Schuld. Und hier bei der Schuld sagt ihr dann natürlich dann, beim Betrinken war er ja schuldfähig. Weil zum Zeitpunkt des Betrinkens hatte der ja noch 0 Promille, sondern der hat ja gerade erst angefangen. Und deswegen war der dann schuldfähig und dann macht er sich hier wegen Betrinkens strafbar. Das ist der Grundaufbau. Das wollte ich jetzt hier erstmal vermitteln. Und jetzt komme ich zu diesen zwei Ansichten, die ihr bei der ersten Tathandlung problematisieren müsst. Einmal das Ausnahmemodell und einmal das Tatbestandsmodell. Und zunächst einmal möchte ich ganz abstrakt kurz darauf eingehen. Wir wollen das Ergebnis haben, dass sich der T hier strafbar macht. Und deswegen kann man jetzt sagen, ja, der war ja beim Betrinken, da war er ja schuldfähig. Und dann dehnen wir diesen Schuldbegriff aus und deswegen ja, hat er sich wegen des Erschießens strafbar gemacht, weil er war ja beim Betrinken schuldfähig. Das ist die eine Ansicht und die andere Ansicht sagt, die herrschende Meinung, der ihr folgen sollte, das Tatbestandsmodell, die sagt, nein, man kann das nicht, man kann diesen Schuldbegriff nicht ausdehnen, sondern wir schauen darauf, beim Betrinken, da war er in der Tat schuldfähig, aber beim Erschießen war er nicht schuldfähig. Und wir vom Tatbestandsmodell, wir dehnen jetzt diesen Tatbegriff aus und sagen, die Tat beginnt schon beim Betrinken. Das ist ganz abstrakt jetzt die erste und die zweite Ansicht dargestellt. Also die eine dehnt den Schuldbegriff aus, die andere den Tatbegriff. Okay, kommen wir zu der ersten Ansicht, dem Ausnahmemodell. Und diese Ansicht sagt einfach, die Actio Libera in Causa ist eine Ausnahme vom § 20. Die Schuld muss nicht bei Begehung der Tat vorliegen, sondern sie liegt bei Verursachung des Defekts vor und das reicht uns. Also da, die Actio Libre in Causa ist eine Ausnahme von dem Wortlaut vom Paragraph 20. Weil Paragraph 20 StGB sagt ja, bei Begehung der Tat muss der Täter schuldfähig sein. Wenn er bei Begehung der Tat nicht schuldfähig ist, ja, dann liegt keine Straftat vor. Okay. Und was diese Ansicht also macht, sie zieht die Schuld von hier auf die Tat. Also hier ist die Tat von dem Täter und hier hat er keine Schuld, aber wir dehnen das einfach hierauf aus. Hier ist die Tat, aber wir ziehen die Schuld von hier nach da. Das sagt diese Ansicht. Das ist eine Ausnahme von dem Wortlaut von Paragraph 20, wo steht, hier muss Schuldfähigkeit vorliegen und nicht irgendwann anders, nicht davor, sondern hier in diesem Zeitpunkt, sogenanntes Koinzidenzprinzip, bei Begehung der Tat muss Schuldfähigkeit vorliegen. Und diese Ansicht sagt, nö, Actio Libera in Causa ist eine Ausnahme, die Schuld liegt hier vor und das reicht. Okay, das sagt diese Ansicht, ganz simpel. Und Argumente hiergegen, ja, ganz offensichtlich, man verstößt gegen den Wortlaut von Paragraph 20 und man kann ja nicht strafbarkeitsbegründendes Gewohnheitsrecht ist nicht möglich, sondern wir können natürlich Analogien und so Sachen machen zugunsten des Täters, aber nicht zulasten des Täters. Deswegen verstößt das gegen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und das spricht gegen diese Ansicht und das ist auch ein super starkes Argument. Deswegen solltet ihr dieser Ansicht niemals folgen. Sonst kommt ihr vor das Bundesverfassungsgericht und das hat dann Wort mit euch zu reden. So, deswegen herrscht eine Meinung, das Tatbestandsmodell und diese Ansicht sagt, die Tathandlung ist bereits das Herbeiführen des Defektzustandes. Also hier wird der Tatbegriff ausgedehnt, nicht die Schuld. Das heißt, grafisch dargestellt ist, Begehung der Tat ist schon das hier. Nicht, also das ist natürlich auch eine Begehung der Tat, aber hier war er schuldunfähig. Aber auch das hier, die Verursachung des Defekts, ist schon die Tatbegehung. Und hier liegt ja alles vor. Hier liegt ein Tatbestand vor, hier liegt die Rechtswidrigkeit vor und hier liegt die Schuld vor. Und deswegen ist das hier schon die Tathandlung und das und hier liegt ja alles vor, deswegen passt das alles und genau, deswegen macht sich der Täter hier strafbar. Das sagt die zweite Ansicht. Okay, und die herrschende Meinung und der Ansicht, der ihr folgen solltet. Genau, diese Ansicht, was spricht hierfür? Hier beachtet man natürlich erstmal nochmal den Wortlaut von Paragraph 20 bei Begehung der Tat. Ja, wenn hier die Tat ist, ja, bei Begehung der Tat liegt Schuld vor. Deswegen ist das erstmal im Einklang mit Paragraph 20. Genau, das ist hier dieser Punkt. Dann noch ein ganz wichtiges Argument, was ihr zunächst mal im Hinterkopf behalten solltet, ist das Argument, dass hier ein Vergleich mit der mittelbaren Täterschaft gezogen werden kann. Also, der Täter macht sich schuldunfähig und begeht dann eine Tat. Und dann hat er ja ein Strafbarkeitsdefizit. Deswegen ist diese Situation der Alig sehr vergleichbar mit der mittelbaren Täterschaft. Und hier, dieses Argument solltet ihr im Hinterkopf behalten. Also der Täter macht sich zu seinem eigenen Werkzeug sozusagen. Und das ist ein ganz zentrales Argument, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Genau, Strafbarkeitslücken werden vermieden, ohne Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz zu verletzen. Okay. Also hier seht ihr nochmal das Schema. Und genau, kommen wir zu einem komplizierten Beispiel. T möchte O töten, der ihn seit vielen Monaten, nervt. Er findet jedoch nicht den Mut, dies nüchtern zu tun. Daher fährt er mit dem Fahrrad zur Stammkneipe des O und trinkt vor dem Eingang in kürzester Zeit eine große Menge Schnaps, um seine Hemmung zu überwinden. Außerdem hofft er, dann unzurechnungsfähig zu sein. Mit 4,0 Promille und starken Wahrnehmungsstörungen wartet der T, bis der O dann kommt und das Lokal verlässt. Als O ihn dort schwankend mit der Waffe erblickt, stürzt er auf ihn, weil er ihn angesichts seiner Trunkenheit unterschätzt. T erschießt den O mit zahlreichen Schüssen. Dann nimmt er einem spontanen Entschluss folgend und ohne es vorher geplant zu haben, noch die Brieftasche des Toten an sich. Anschließend setzt er sich, wie von Anfang an vorgesehen, auf sein Rad und fährt ohne Zwischenfälle nach Hause. Strafbarkeit des T. Okay, fangen wir mal mit dem Totschlag an. Und hier Mord ist nicht zu prüfen, sonst haben wir hier noch Mordmerkmale. Also hier Strafbarkeit wegen Totschlags, okay. Und hier wieder wegen Erschießens. Und hier genau wie ich schon im Grundfall gemacht habe, ja, der war hier schuldunfähig, deswegen hat er sich nicht wegen Erschießens strafbar gemacht. Aber es liegt eine Alik vor. Aber wir folgen dem Tatbestandsmodell wegen der oben genannten Gründe. Und deswegen knüpfen wir dann an die zweite Tathandlung an, nämlich Strafbarkeit des T gemäß Totschlags wegen des Sich-Betrinkens. Und hier dann Tatbestand liegt vor, der Tod des O wurde durch das Betrinken, ohne welches T ihn nicht erschossen hätte, in zurechenbarer Weise verursacht. Und zudem hatte der T hier Vorsatz bezüglich des Betrinkens sowie des Tötens. Damit ist der Tatbestand gegeben. Ihr kommt zur Rechtswidrigkeit, dann kommt ihr zur Schuld und bei der Schuld wieder, ja, beim Betrinken, da war er ja schuldfähig. Und somit hat sich der T durch das Sich-Betrinken nach 212 strafbar gemacht. Okay, das war ziemlich einfach. Zudem hat er sich wegen 323a Vollrausch strafbar gemacht, wegen des Sich-Betrinkens. Okay, zudem könnte er sich wegen Diebstahls strafbar gemacht haben. Aber hat er nicht, weil Leichen haben kein Gewahrsam. Also der O hatte kein Gewahrsam mehr an diesem Geldbeutel. Und ja, zudem der Eingang der Kneipe gehört auch nicht zur Gewahrsamssphäre des Gastwirtes. Weil wenn man den, es war ja so, der O hat Gewahrsam an seinem Geldbeutel. Dann geht er nach draußen, dort wird er erschossen. So, dann liegt der Geldbeutel auf dem Boden, dann könnte das ja in der Gewahrsamssphäre der Kneipe sein und dann hätte die Kneipe, ja oder vielmehr der Gastwirt, hätte dann Gewahrsam. Aber Eingang der Kneipe ist eben nicht mehr Gewahrsamssphäre des Gastwirtes und damit war das gewahrsamslos sozusagen und damit hat dann der T hat dann den Gewahrsam begründet, indem er den eingesteckt hat. Aber, wie gesagt, es wurde kein fremder Gewahrsam gebrochen und damit scheidet der 242 aus. Okay. Und natürlich, er war auch schuldunfähig. Natürlich. Und eine Actio Libera in Causa kommt hier nicht in Betracht, weil der T hat das hier gar nicht geplant. Er hatte gar keinen Vorsatz bezüglich dieser Tat. Keinen Vorsatz bezüglich der geplanten Tat. Und dementsprechend scheidet hier eine Actio Libera in Causa aus. So, Strafbarkeit wegen Unterschlagung. Und die scheidet auch aus, weil der T hier schuldunfähig war. Strafbarkeit wegen Unterschlagung in Verbindung mit der Alik beim sich betrinken. Aber auch hier hatte er ja gar keinen Vorsatz bezüglich der Zueignung. Also, der hat das ja gar nicht geplant vorher beim sich betrinken, sondern das war ein spontaner Entschluss. Dementsprechend kommt hier Actio Libera in Causa, kommt hier nicht in Betracht. Und dann haben wir den ersten Tatkomplex abbehandelt. Dann kommt der zweite Tatkomplex, die Heimfahrt. Hier hat er sich möglicherweise wegen 316 Trunkenheit im Verkehr strafbar gemacht. Beim Fahrrad ist es ja 1,6 Promille, weil das nicht motorisiert ist. Beim E-Bike wären es 1,1 Promille. Und hier war der T aber schuldunfähig, weil, ja, über 3 Promille. Damit ist er schuldunfähig und dementsprechend kann er sich nicht wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar machen. Dann kommt aber möglicherweise 316 in Verbindung mit der Alik in Betracht und wir ziehen das auf das sich betrinken vor und hier hatte er ja Vorsatz. Er wollte das, wie vorhergesehen oder so steht im Sachverhalt, wollte er dann mit dem Rad nach Hause fahren. Aber hier müsst ihr beachten, das, was ich vorhin gesagt hatte, Alik hat sehr viel mit der mittelbaren Täterschaft gemeinsam und deswegen funktioniert das hier nicht, weil der 316 ist ein eigenhändiges Delikt und bei eigenhändigen Delikten gibt es keine mittelbare Täterschaft und bei eigenhändigen Delikten gibt es auch keine Actio Libera in Causa. Okay. Und Begründung ist, die Actio Libera in Causa ist sehr ähnlich mit der mittelbaren Täterschaft, nämlich macht der Täter sich zu einem Werkzeug seiner selbst durch das Betrinken und damit geht die Actio Libera in Causa bei eigenhändigen Delikten nicht. Okay, dann kommt ihr zu dem 323a, der geht natürlich wie immer beim Vollrausch und dementsprechend hat er sich wegen 323a strafbar gemacht. Okay. Ja, das hatte ich schon erläutert. Bei eigenhändigen Delikten ist eine Actio Libera in Causa nicht möglich. Das Argument ist, der Täter nutzt sich als Werkzeug seiner selbst aus und die mittelbare Täterschaft ist bei eigenhändigen Delikten auch nicht möglich. Okay. Eigenhändige Delikte, nochmal Wiederholung, sind solche Delikte, die nur von einem Täter, der die Tathandlung selbst ausführt, begangen werden kann. Das ist beispielsweise die Urkundenfälschung im Amt, was habe ich hier noch, Mahneid 154. Nur die Person, die vor Gericht ist, die kann natürlich selbst den 154 verwirklichen. Da kann nicht irgendwie ein mittelbarer Täter kommen. Deswegen gibt es ja auch den 160 und so. Okay, oder auch hier Trunkenheit im Verkehr, das hatten wir ja vorhin, 316 StGB. Genau, BGH, Leitsatz 1, Actio Libera in Causa ist nicht anwendbar auf das Fahren ohne Fahrerlaubnis oder auf eine Straßenverkehrsgefährdung. Gut. So, dann stellt sich noch die Frage, muss man überhaupt die Actio Libera in Causa bei Fahrlässigkeitsdelikten anwenden? Und die Antwort ist nein. Die Actio Libera in Causa ist bei Fahrlässigkeitsdelikten überhaupt nicht notwendig. Weil man kann ja einfach bei den Fahrlässigkeitsdelikten auf irgendein sorgfaltswidriges Verhalten abstellen. Machen wir ein Beispiel. Die Ehe von M und F ist durch starken Alkoholkonsum des M seit langem sehr konfliktbelastet und es gibt auch Auseinandersetzungen. Okay, insbesondere M spürt in letzter Zeit immer stärkere Aggression gegenüber F, wenn er betrunken ist. Als es erneut zu einem Streit kommt, geht M in die Kneipe und trinkt eine große Menge Schnaps. Er hat dann einen Blutalkoholwert von 3,4 Promille. Als er dann stark schwankend zurück nach Hause kommt, verliert er alle Hemmung und lässt seiner Wut freien Lauf und verprügelt die F mit einem Holzstock. Strafbarkeit von dem M. Okay. Hier natürlich 224 Nummer 2 StGB, gefährliches Werkzeug, Holzstock, aber der war ja hier schuldunfähig. Okay, dann Actio Libera in Causa, nein, weil er hatte ja gar keinen Vorsatz bezüglich der Tat. Er hat das nicht vorher geplant oder so. Also ihr braucht immer Vorsatz bezüglich der Tat und dann Vorsatz bezüglich des Betrinkens und dann Identität zwischen geplanter und ausgeführter Tat. Okay. Ja, genau, hier könntet ihr vielleicht noch einwenden. Im Sachverhalt steht er neigt unter Alkoholeinfluss dazu, seine Frau zu verprügeln. Aber dieses dazu neigen, das reicht nicht. Das ist genauso wie bei der Anstiftung. Da hatte ich ja auch dieses Beispiel mit der Tatgeneigtheit bei dem Omnimodo Facturus. Eine tatgeneigte Person kann man immer noch anstiften. Man muss halt schauen, hat die den Tatentschluss gefasst, dann ist sie omnimodo facturus, wenn sie nur tatgeneigt ist, aber dann kommt der X und der sagt, das solltest du wirklich machen und der ruft diesen Tatentschluss hervor, dann ist das eine ganz normale Anstiftung. Genau das gleiche hier, er war halt nur geneigt dazu, aber das reicht halt nicht für den Vorsatz. Okay. Dann, und das ist eben diese Quintessenz dieses Beispiels, er könnte sich aber wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht haben. Und natürlich ist es objektiv sorgfaltspflichtwidrig, wenn er weiß, dass er zu Aggressivität neigt, wenn er trinkt und dann hat er sich betrunken. Das ist natürlich sorgfaltspflichtwidrig und auch objektiv vorhersehbar. Und das wusste er ja auch, also auch subjektiv sorgfaltspflichtwidrig und subjektiv vorhersehbar. Und somit hat er sich hier wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht und natürlich wie immer wegen 323a StGB. Okay, ja, dann gibt es noch so ein Problemchen. Was ist, wenn der Täter bei einer Actio Libera in Causa, also der betrinkt sich und möchte den, also er hat Vorsatz bezüglich des O's, den möchte er töten. Das ist, dass er betrinkt sich jetzt auch vorsätzlich. Er hat diese geplante Tat im Kopf und jetzt erschießt er aber den X. So, hat sich geirrt, er denkt aber, die Person, die er erschießt, ist der O und erschießt den und es war aber der X. So, dann unterlag er einem Error in Persona und jetzt gibt es zwei Ansichten. Der BGH sagt, ja, uns egal, wir machen das wie immer. Also Error in Persona ist unbeachtlich bei tatbestandlicher Gleichwertigkeit. Folglich, ja, ist das hier eine ganz normale Vorsatztat und er macht sich wegen 212 in Verbindung mit den Grundsätzen der Actio Libera in Causa strafbar durch das sich betrinken. Okay, und natürlich auch Opferschutz, weil hier wird man halt super stark bestraft. Während die andere Ansicht, die Literatur, die sagt, nein, das ist ein Aberratio Ictus, weil man muss ja auf das sich betrinken abstellen. Bei dem sich betrinken hatte er Vorsatz bezüglich des O's und dann hat er den X erschossen. Das ist doch die gleiche Situation wie beim Aberratio Ictus, wo ich den einen anvisiere, hier bei der Actio Libera in Causa, den einen, den O, den plane ich zu töten, diesen visiere ich sozusagen an in meinem Kopf und dann erschieße ich den X. Das ist ein Aberratio Ictus, die Kugel ist hier sozusagen fehlgeschlagen und das ist diese Argumentation hier. Zudem auch noch bei der mittelbaren Täterschaft, da ist der Error in Persona auch wie ein Aberratio Ictus zu behandeln, nach der herrschenden Meinung. Okay. Ja, dann gibt es noch sozusagen das Gegenstück zu der Alik. Das ist die Omissio Libera in Causa. Hier ein Beispiel dazu. Rettungsschwimmer R ist im Dienst. Er betrinkt sich, wobei ihm bewusst ist, dass er in diesem Zustand keine Menschenleben mehr retten werden wird, wenn es halt zu Problemen kommt. Und das nimmt er aber billigend in Kauf. Kurze Zeit später ertrinkt eine Frau, die er ohne Probleme hätte retten können, wenn er sich nicht betrunken hätte. Und hier müsst ihr einfach nur den Standort ein bisschen ändern. Nämlich, ihr müsst ja sagen, ja, unterlassen ist, dass die Nichtvornahme der rechtlich gebotenen Handlung trotz Möglichkeit. Und hier liegt ja kein Unterlassen vor, weil er hatte ja gar nicht die Möglichkeit, die rechtlich gebotene Handlung vorzunehmen. Er war ja stockbetrunken, dann kann er die Handlung natürlich nicht vornehmen. Okay, ist klar. Wenn ich bewusstlos am Straßenrand bin und einer ertrinkt, ja, dann kann man mich natürlich nicht wegen Totschlags, wegen Unterlassens, da bin ich nicht strafbar für, weil ich hatte ja selber nicht die Möglichkeit, den Krankenwagen zu oder die Rettungskräfte zu rufen, weil ich war ja selbst bewusstlos. Ich hatte nicht die Möglichkeit der gebotenen Handlung. Und dementsprechend liegt kein Unterlassen vor, okay. Aber, und dann kommt hier wieder der Trick, aber omissio libera in causa. Und man sagt dann halt, man stellt auf das sich betrinken ab. Bei dem sich betrinken hatte er die Möglichkeit, die rechtlich gebotene Handlung vorzunehmen und man dehnt halt dieses Unterlassen halt aus. Okay. Ja, die Fähigkeit zur Handlung, die muss aufrechterhalten werden und die wurde durch das Berauschen genommen. Dementsprechend liegt hier eine Olig vor. Okay. Ja, aber das ist kaum klausurrelevant und ja. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen. Und das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten dalassen. Ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.